140 Milliarden Euro neue Kredite, mehr Geld für Panzer statt für Bürger. WHO-Reform in Kraft, Kritiker warnen vor Angriff auf Staatensouveränität. Und im Interview des Tages Christina Baum zum Maulkorbgesetz für die nächste Pandemie. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Noch im Bundestagswahlkampf hatte Friedrich Merz versprochen, im Gegensatz zur Ampelregierung bei neuen Schulden maßvolle Zurückhaltung zu üben. Ein halbes Jahr später ist davon nichts mehr übrig. Mit dem gestern verabschiedeten Bundeshaushalt für 2025 steuert Deutschland auf eine Rekordverschuldung zu. Allein in diesem Jahr sollen über 140 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen werden. Das, obwohl der Staat bereits 34 Milliarden Euro nur für Zinsen der bestehenden Schulden zahlen muss. Ein besonders großer Teil dieser neuen Ausgaben fließt direkt in Kriegsvorbereitungen. Aus dem Verteidigungsetat und dem Sondervermögen Bundeswehr werden 86 Milliarden Euro für Aufrüstung bereitgestellt. Das Finanzministerium teilte dazu mit, daraus, Zitat, ergibt sich bereits in diesem Jahr eine NATO-Quote von rund 2,4%. Bis 2029 soll dieser Anteil sogar auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts steigen. Zusätzlich sind 8,3 Milliarden Euro direkt für die Ukraine eingeplant. Immerhin 1,4 Milliarden Euro fließen in den Zivilschutz. Genau dieser Posten sorgt bei Kritikern für Unruhe. Sie sehen darin ein klares Signal. Die Regierung Merz rechnet offenbar nicht nur mit Kriegen im Ausland, sondern bereitet sich auch auf mögliche Kampfhandlungen auf deutschem Boden vor. Welche Konsequenzen hat die massive Neuverschuldung für die Bürger? Über den neuen Bundeshaushalt habe ich vor der Sendung mit dem Wirtschaftsfachmann Eike Hamer gesprochen. Zunächst habe ich ihn gefragt, der Bundestag hat in diesem Jahr praktisch zwei Etats beschlossen. Zuerst das Sondervermögen, nun einen massiv ausgeweiteten Jahreshaushalt. Ist das der Versuch, die Staatsfinanzen über die Notenpresse zu sichern?
Nun, das ist nicht nur der Übergang zur Staatsfinanzierung mit der Notenpresse, sondern es ist vor allen Dingen ein Haushaltsbetrug nach meiner Auffassung. Denn die meisten Positionen, die hier bezahlt werden, sind eigentlich Positionen, die ohnehin von dem Haushalt bezahlt werden müssen. Zum Beispiel an die Bahn. Das heißt, es wird Geld, ein Sondergeld an die Bahn gegeben. Die Bahn schüttet es als Dividende wieder aus. Und damit hat die Bundesregierung dieses Geld dann für allgemeine Zwecke zur Verfügung. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben hier also meines Erachtens nicht nur den Übergang zur Staatsfinanzierung mit der Druckerpresse, sondern vor allen Dingen auch einen gewaltigen Haushaltsbetrug, der hier vorbereitet wird.
Trotz der hohen Neuverschuldung liegt die Schuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zur gesamten Wirtschaftsleistung, noch deutlich unter dem Niveau vieler anderer EU-Staaten oder etwa Japans. Sind die Warnungen vor einer Überschuldung Deutschlands also möglicherweise übertrieben?
Das wäre nur dann der Fall, wenn das Geld sinnvoll ausgegeben werden würde, wenn das zum Beispiel investiv ausgegeben wird. Der Bundeshaushalt wird aber fast ausschließlich konsumtiv ausgegeben. Selbst das Kriegsgerät, was man kauft, wird nicht bei deutschen Gesellschaften gekauft, sondern es wird bei Gesellschaften gekauft, die Ausländern gehören. Das heißt, das Geld fließt ins Ausland. Das Gleiche ist mit dem Gerät. Das Gerät ist nach kurzer Zeit entweder veraltet oder wird noch schlimmer in einer Auseinandersetzung verbraucht. Insofern, was man hier tut, ist reiner Konsum. Und wenn man Schulden auf Konsum macht, dann ist das, was man jeder Hausfrau an sich schon untersagt, auch als Bank.
Und schließlich wollte ich wissen, welche Auswirkungen wird der neue Haushalt voraussichtlich auf die Inflation haben? Drohen den Deutschen nun erneut steigende Preise?
Nun, die Staaten, insbesondere die sozialistischen Staaten Europas, haben ganz klar vereinbart, dass sie mit der Inflation ihre Probleme lösen wollen oder versuchen das zumindest. Es hat zwar noch nie geklappt, aber man versucht es dann trotzdem. Wir haben definitiv keine Rückbesinnung mehr zur Geldwertstabilität. Das haben alle ausgegeben. Das wird nur noch in der Presse veröffentlicht, damit man nicht so viele Zinsen bezahlen muss für die Staatsanleihen. Aber im Grunde Frankreich ist vollständig pleite, Spanien ist pleite, Italien ist pleite, Griechenland sowieso, Portugal ist pleite Und alle von denen hängen am Tropf der deutschen Wirtschaftsleistung. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Und insofern können wir davon ausgehen, dass wir weitere Rechtsübertretung oder weitere Ausdehnung des rechtlichen Rahmens der EZB sehen werden. Sie werden also weiter Anleihen kaufen, die sie eigentlich gar nicht kaufen dürften und sollten. Wir werden also eine Ausweitung dort haben der Geldmenge. Und darauf haben sich auch alle geeinigt. Und das bedeutet tatsächlich, wir gehen erst in eine sich beschleunigende Inflation oder in eine mäßige Inflation, vielleicht mit einigen Eruptionen, sodass es für viele nicht sichtbar wird. Aber dann werden insbesondere die Investitionsgüter, die werden sehr, sehr teuer werden und werden so schnell im Preis steigen, dass wir am Ende der Tage eben eine Währungsreform benötigen. Und die wird ja auch durch den digitalen Euro vorbereitet. Das heißt, dass man hier nicht die Täter etwa mit zur Kasse bittet, sondern dass man die Last der Währungsreform ausschließlich auf die Bürger und auf die Leistungsträger abwälzen kann. Das wird mit dem digitalen Euro, mit der digitalisierten Währungsreform vorbereitet.
Die durch die Bundesregierung geplante Rekordverschuldung sorgte für geballte Kritik durch die Opposition. Der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Kai Gottschalk warf dem März-Kabinett eine Politik auf Kosten künftiger Generationen vor.
Sie schaffen es tatsächlich, innerhalb von 4 Jahren das, was 40 Jahre Regierung davor gemacht haben, nämlich die Schulden zu verdoppeln in nur 4 Jahren. Das haben andere Regierungen in gerade mal 40 Jahren hinbekommen. Sie schaffen es, meine Damen und Herren.
Einige besonders markante Fälle von Steuergeldverschwendung griff der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner auf.
Wir können uns natürlich auch keine Verschwendung mehr leisten, weder im Großen noch im Kleinen. Kein Kanzleramt, was mit Milliardenkosten einhergehen wird, kein Schloss Bellevue, wo allein das Ausweichquartier des Bundespräsidenten 200 Millionen Euro verschlingen wird. Ich weiß gar nicht, was haben denn die Bundespräsidenten der letzten 25 Jahre in diesem Schloss Bellevue getrieben, dass es nach 25 Jahren quasi abbruchreif ist und wieder neu aufgebaut werden muss. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Wo liegen Ihre Schwerpunkte bei Selbstdarstellung, Friseure, Visagisten und, ich konnte es kaum glauben, einer neuen Hymne von Friedrich Merz. Er hat sich eine Erkennungsmelodie dichten lassen, die heißt Wieder nach vorne. Tolle Sache. Es soll sich um einen schlichten Mitklatschrhythmus handeln, habe ich hier gelesen. Und das ist auch genau das, was die Union kann. Schlicht mitklatschen, das können Sie bei Merkel auch.
Was ist die politische Botschaft des neuen Bundeshaushaltes? Es geht um die Vorbereitung eines Krieges, nicht nur bei den Verteidigungsausgaben, meint jedenfalls auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Jeden Herbst ist es das Gleiche. Erst kommt das Drama, dann folgt die Rechnung. Genauer, erst tut die Regierung so, als würde sie der Kritik der Opposition in der Generaldebatte zuhören und nicht nur körperlich anwesend sein. Anschließend genehmigt sich die Koalition den Haushalt. In diesem Jahr ist das Schauspiel jedoch faktisch eine Wiederholung. Denn bereits im Winter spendierte sich das parlamentarische Establishment quasi einen Jahreshaushalt in Form des sogenannten Sondervermögens. Nun folgen die regulären Milliarden. Interessant ist daran weniger, dass auch dieser Etat auf Pump finanziert wird und wie hoch die Schuldenlast damit steigt. Denn zurückgezahlt werden die geborgten Gelder ohnehin nicht. Und wenn doch, dann mit neuen Schulden. Entscheidend ist vielmehr, was der Haushalt über die eigentliche Agenda von Union und SPD aussagt. Zum einen die Ausgaben für Aufrüstung, also dem Ziel, Deutschland in wenigen Jahren kriegsfähig zu machen. Zum anderen das weitgehende Fehlen von Investitionen in die zivile Infrastruktur. Denn was aus dem Sondervermögen in diesen Bereich fließt, wird im regulären Etat entsprechend eingespart. Ganz so, als sollte verschleiert werden, dass es ohnehin nicht mehr lohnt, etwas aufzubauen oder zu modernisieren, das in wenigen Jahren Bomben und Granaten zum Opfer fällt. Und schließlich der Verzicht auf eine zentrale Wahlkampfdrohung von Friedrich Merz, die massiven Einsparungen beim Bürgergeld. Nicht, weil der Kanzler etwa die Sozialpolitik entdeckt oder von der Klingbeil-SPD getrieben würde, sondern vielmehr, weil in der aufziehenden Vorkriegszeit soziale Auseinandersetzungen den notwendigen Burgfrieden stören würden, also Einsparungen politisch teurer wären als Ausgaben. Friedrich Merz weiß das und Lars Klingbeil weiß es auch. In seiner Rede im Bundestag, dem wichtigsten Auftritt des Jahres für einen Finanzminister, erwähnte er keine einzige konkrete Ausgabe. Er bot nur Eigenlob und Dank ans Plenum für die Aufmerksamkeit. Also gleich zwei Aussagen, die nicht der Realität entsprechen.
Friedrich Merz kann für seine gefährlichen Pläne gar nicht genug Steuergeld erwirtschaften und muss seine Vorhaben über Schulden verwirklichen. Auf eins dagegen zeigt ihm, wie es anders geht und finanziert sich ausschließlich über die eigenen Zuschauer. Jeder Einkauf unter www.auf1.shop trägt dazu bei, dass weiterhin für Sie tagesaktuelle Interviews und Kommentare produziert werden können. Am heutigen Freitag sind die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften offiziell in Kraft getreten. Beschlossen wurden sie bereits im vergangenen Jahr durch die Weltgesundheitsorganisation WHO, und zwar ohne Abstimmung der Mitgliedsländer. Kritiker warnen, dass diese Reform einen massiven Eingriff in die Souveränität der Staaten darstellt. Denn die WHO erhält dadurch das Recht, eine sogenannte pandemische Notlage nach eigenem Ermessen auszurufen, ohne dass die betroffenen Länder ein Veto einlegen könnten. Noch haben die neuen Regeln allerdings keine unmittelbare Wirkung. Sie müssen zunächst von den einzelnen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Deshalb gilt der heutige Stichtag vor allem als symbolischer Meilenstein. Doch für viele Beobachter ist er bereits ein deutliches Signal dafür, in welche Richtung sich die internationale Gesundheitspolitik entwickelt. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auch in unserem Interview des Tages mit der Bundestagsabgeordneten Christina Baum gleich hier in den Nachrichten auf 1. Ein politisches Beben erschüttert Österreich. Der Chef des Verfassungsschutzes, Omar Hajavi Pirchner, wird sein Amt bereits Ende 2025 niederlegen und das fast ein Jahr vor Ablauf seiner regulären Amtszeit. Offiziell werden für den Rückzug persönliche Gründe genannt. Doch interne Quellen aus dem Innenministerium sprechen gegenüber auf eins von ganz anderen Ursachen. Eine Serie von Skandalen und Pannen habe die Behörde in den vergangenen Monaten massiv unter Druck gesetzt. Besonders peinlich war die Enttarnung eines eingeschleusten Spitzels durch die Identitäre Bewegung. Ein Vorfall, über den auf eins bereits berichtet hatte. Doch international noch schwerer wiegt der aktuelle Verfassungsschutzbericht. Darin wird behauptet, dass im Iran ein Arsenal ballistischer Raketen bereitstehe, um nukleare Sprengköpfe über lange Distanzen zu tragen. Ein Insider bezeichnete diese Passage gegenüber auf 1 als klare Fake News. Der Bericht habe nicht nur diplomatische Spannungen mit Teheran ausgelöst, sondern auch das Vertrauen internationaler Partner in den österreichischen Geheimdienst massiv beschädigt. Zusätzlich tobt im ÖVP-geführten Innenministerium offenbar ein heftiger Machtkampf, der letztlich den Ausschlag für Hajavi Pirchners vorzeitigen Rücktritt gegeben haben soll. Wie die FPÖ die aktuelle Entwicklung bewertet, erklärt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker im Gespräch mit auf 1.
Fakt ist, dass die ÖVP seit Jahren das Innenministerium immer mit Parteisoldaten durchsetzt hat, vor allem in Führungspositionen, und dass jetzt so eine Position wieder vakant wird. Stellt sich natürlich auch die Frage, ob Hajavi Pirchner deswegen zurücktritt, weil er vielleicht nicht mehr alles machen möchte, was die ÖVP von ihm bis jetzt verlangt hat. Das erinnert mich ein bisschen an die Parallele auch zu Christian Pilnacek, wo er gesagt hat, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Vielleicht ist auch das ein Hintergrund, wir werden es sicherlich rechtzeitig erfahren.
Am 30. November 2024 hatte die Initiative Menschheitsfamilie am Wiener Heldenplatz eine Friedenskundgebung abgehalten. Ein ursprünglich geplanter Marsch durch die Innenstadt war zuvor von der Polizei untersagt worden. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung eskalierte die Situation. Hunderte Teilnehmer wurden stundenlang eingekesselt und anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Ein Vorgehen, das viele Betroffene als Schikane empfinden. Eine dagegen eingebrachte Maßnahmenbeschwerde wurde nun vom Verwaltungsgericht Wien abgewiesen. Und das ohne Beweisaufnahme. Das Gericht argumentierte, der Platz habe jederzeit durch ein Tor verlassen werden können. Die Beschwerdeführer bestreiten dies jedoch entschieden. Die Anwälte Tristan Lindt und Peter Schindler sprachen von einer, Zitat, völlig unverständlichen Entscheidung und sehen darin den Versuch, die Polizei vor gerichtlicher Wahrheitspflicht zu schützen. Der Sprecher der Initiative, Johann Peter Schutte, kündigte an, Revision beim Verwaltungsgerichtshof einzulegen. In Graz läuft seit Montag ein politisch brisanter Prozess gegen den früheren Aula-Chefredakteur Martin Pfeiffer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm auf Basis einer 170-seitigen Anklage vor, über Jahre NS-Propaganda betrieben zu haben. Kritiker sprechen von einem Gesinnungsprozess. Am dritten Verhandlungstag zeigte sich exemplarisch, wie vage die Vorwürfe sind. Im Zentrum stand der Begriff Volkstod. Pfeiffer erklärte, er habe damit Überalterung, Geburtenrückgang und Probleme durch Massenzuwanderung gemeint. Der Ausdruck stamme aus der Vorkriegszeit und sei juristisch nicht strafbar. Der vorsitzende Richter ließ diesen Einwand jedoch nicht gelten. Einzelne Begriffe müssten nicht für sich strafbar sein. Im Gesamtbild könne daraus dennoch eine NS-Propaganda konstruiert werden. Damit wird deutlich, Aussagen, die für sich genommen erlaubt sind, sollen in der Summe kriminalisiert werden. Hinzu kommt, dass die Gutachter selbst neutrale Begriffe wie Turboglobalisierer als angebliche Chiffre für eine jüdische Weltverschwörung deuten. Die Geschworenen tun sich unter diesen Vorzeichen schwer, eine klare Grenze zwischen legitimer Kritik und strafbaren Aussagen zu ziehen. Für Auf1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer ist das ein Alarmsignal. Er sagt, Gesetze müssen so klar formuliert sein, dass strafbares Handeln eindeutig erkennbar ist, sonst droht politische Willkür. Am heutigen Freitag treten die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften offiziell in Kraft. Doch die deutsche Bundesregierung hat offenbar weitergehende Pläne. Denn Union und SPD planen gegenwärtig ein Gesetz, das Kritiker als Angriff auf die Informationsfreiheit bezeichnen. So sollen bei sogenannten Pandemien alle Meinungen und Informationen, die von der Regierungslinie abweichen, als Desinformation gelten. Welche Konsequenzen eine derartige Regelung hätte, möchte ich jetzt mit Christina Baum besprechen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der AfD und Mitglied im Gesundheitsausschuss des Parlaments. Frau Baum, ich grüße Sie und komme gleich mit der ersten Frage auf Sie zu. Was genau steht denn im Gesetzentwurf?
Also das ist erstmal ein Gesetzesentwurf. Da geht es tatsächlich darum, dass die schon beschlossenen Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften in deutsches Recht umgesetzt werden. Und dieser Gesetzesentwurf ist notwendig, um eben überhaupt diese Maßnahmen dann bei uns auch durchführen zu können. Es ist vorgeschrieben, dass wir, wenn wir eben diesen internationalen Gesundheitsvorschriften folgen wollen, dann ist das ein völkerrechtlicher Vertrag sozusagen, in dem wir dann gebunden sind, wenn jetzt dieses Gesetz beschlossen wird. Ja. Und dieses Gesetz besteht aus zwei Artikeln. In dem ersten sind eben diese Veränderungen beschrieben, die man durchführen will. Und dann gehört eben das auch dazu, dass man Des- oder Fehlinformationen einschränken oder vielleicht sogar bekämpfen möchte. Ja. Also mit anderen Worten, das greift ganz tief wieder in unsere Meinungsfreiheit ein, denn wir haben ja während Corona erlebt, dass die Kritiker genauso schon behandelt wurden, dass man sie als Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker dargestellt hat und sie diskreditiert und ausgeschlossen hat. Ja? Und wenn das wirklich so beschlossen wird, dann haben die noch mehr Möglichkeiten, da auch einzuschreiten, eben auch die Bundesrepublik. Und das würde bedeuten, dass praktisch gar keine kritischen Meinungen mehr öffentlich werden. Das wäre eine Katastrophe, denn wie wir jetzt alle festgestellt haben, während dieser Corona-Zeit, dass die Kritiker meistens recht hatten. Fast in allen Punkten hatten sie recht.
Lassen Sie uns, Frau Baum, bevor wir zur politischen Bewertung kommen, zunächst über den Inhalt sprechen. Wer definiert denn künftig laut dem Gesetz, was genau als Desinformation gilt?
Genau das ist es. Eigentlich wird dann die WHO wird zum Wahrheitsministerium, denn die haben dann die einzig wahre Wahrheit für sich gepachtet, ja. Und alles andere, was davon abweicht, ist dann eben Desinformation. Genau, das ist eigentlich der erste springende Punkt und völlig, ja, es erinnert mich so ein bisschen an George Orwell, ja. Also diese Voraussagungen wurden ja schon in diesem Buch gemacht, dass sowas kommen könnte. Also es ist schrecklich, aber es ist ja eigentlich nicht neu. Wir haben das ja alle schon erlebt. Nur jetzt wird es eben praktisch per Gesetz nochmal definiert oder eben auch nicht definiert, aber festgelegt, was man vorhat mit dem Deutschen.
Ja, und welche Strafen drohen Menschen, die künftig abweichende Meinungen äußern?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also so weit bin ich jetzt nicht informiert. Dieser Gesetzentwurf liegt bisher nur in Englisch vor. Ja, der wird aber demnächst in der deutschen Fassung kommen. Ja.
Frau Baum, Sie hatten erwähnt, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften ein völkerrechtlich bindender Vertrag sind. Weshalb muss der Bundestag dieses Gesetz dann überhaupt beschließen? Würden die Regelungen der IGV nicht automatisch gelten?
Nein, also das ist tatsächlich so. Bei völkerrechtlichen Verträgen von diesem Umfang und von dieser Weite sozusagen, von der Schwere auch der Entscheidungen, ist das verpflichtend, dass der Bundestag zustimmt. Und deswegen wird das gemacht. Aber ich finde, was ich noch viel erschreckender finde, ist einmal natürlich der Artikel 1, aber der Artikel 2. Denn da wird eindeutig nochmal beschrieben, welche Grundrechte eingeschränkt werden können. Ja, und das ist für mich das ganz Schreckliche, denn diese Freiheit, die Freizügigkeit wird eingeschränkt, die Freiheit der Person wird eingeschränkt, die körperliche Unversehrtheit wird eingeschränkt und auch das Brief- und Postgeheimnis kann eingeschränkt werden. Es wird da extra nochmal aufgeführt und auch das ist notwendig, wenn man ein solches Gesetz erlässt, das zu diesen Veränderungen führen kann, dass das nochmal separat auch aufgeführt wird in dem Gesetzesentwurf. Das ist tatsächlich so vorgeschrieben. Ansonsten wäre es verfassungswidrig. Ja. Aber was heißt denn das jetzt? Körperliche Unversehrtheit kann aufgehoben werden. Das bedeutet doch in meinen Augen, dass man Zwangsmaßnahmen an uns, an den Bürgern ausführen kann. Das ist ja gruselig, der Gedanke. Ja. Aber so weit ist man ja noch nicht gegangen während Corona. Also für mich ist das jetzt der nächste weitere Schritt.
Auch in den Ausnahmeverordnungen der Corona-Zeit waren Grundrechte ausdrücklich eingeschränkt, aber immer nur zeitlich begrenzt. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Baum, bedeutet die künftige Regelung, zumindest während einer ausgerufenen Pandemie, sind die Grundrechte dauerhaft außer Kraft gesetzt?
Genau, und vor allen Dingen die Parlamentarier selber, die ziehen sich aus der Verantwortung heraus. Sie geben sich die Verantwortung jetzt an die WHO. Und eine internationale Organisation, also man muss ja schon bald sagen, eine Lobbyorganisation, wird ja aus privaten Geldern hauptsächlich finanziert, ja, die bestimmt dann sozusagen über die nationalen Parlamente hinweg. Das ist natürlich für die Parlamentarier schön einfach. Da wird die Verantwortung weggeschoben. Und was wird der Verantwortung weggeschoben? Das wird weggeschoben, dass man zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich glaube, das ist der Haupthintergrund. Denn ansonsten verstehe ich nicht, wie kann man als gewählter Parlamentarier freiwillig auf seine Souveränität verzichten, sozusagen, ja, auf seine Entscheidungsfreiheit. Das ist mir sonst unerklärlich. Ich verstehe das nicht. Aber so wird das gemacht. Sie können dann immer sagen, ja, wir können nichts dazu. Das ist eine, ja, Anweisung, Empfehlung, ja, von der WHO und wir müssen das jetzt umsetzen.
Normalerweise werden Gesetzentwürfe in Ausschüssen beraten und oft noch verändert. Kann der Bundestag in diesem Fall, also bei der Umsetzung einer WHO-Vorgabe, überhaupt noch Änderungen vornehmen?
Ich gehe davon aus, dass es genau so ist. Ich meine, wir als AfD hätten sowieso keinen Einfluss, denn man braucht ja auch die Mehrheit dazu, wenn man irgendwas ändern möchte. Aber es ist ja, dieses Gesetz ist ja genau dafür vorgesehen, dass man diese veränderten Vorschriften sozusagen in nationales Recht überführt. Oder verpflichtend macht, sagen wir mal so. Ja. Und daran wird sich bestimmt nichts ändern. Und man muss ja auch wissen, dass es sozusagen bei den sogenannten Diskussionen in den Ausschüssen, es gibt ja keine Diskussionen. Das stellt sich der Bürger draußen wahrscheinlich ganz anders vor. Es gibt eigentlich nur einen Schlagabtausch. Jede Fraktion stellt seine Position vor und dann wird abgestimmt und die Mehrheit bestimmt. Das ist eben, ja, gelebte Demokratie sozusagen.
Frau Baum, Sie sprachen von einer möglichen Verfassungswidrigkeit. Haben Sie die Hoffnung, das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht noch stoppen zu können?
Das war ein Missverständnis. Also wenn dieses Gesetz nicht so beschlossen würde mit diesem Artikel 2, Da wird extra nochmal auf das hingewiesen, was eben an Grundrechten eingeschränkt werden kann. Wenn das nicht drin stände, wäre es verfassungswidrig. Deswegen mussten sie es reinschreiben und deswegen hat es aber auch eine enorme Aufmerksamkeit erregt. Also wir bekommen täglich mehrere E-Mails von allen möglichen Leuten, die uns darauf aufmerksam machen, eben gerade auch auf die Einschränkungen der Grundrechte. Und meine Hoffnung ist ehrlich so ähnlich wie bei der Impfpflicht damals, ja, für diese Soldaten und auch für das medizinische Personal, dass sich der ein oder andere Abgeordnete vielleicht doch besinnt. Denn damals war das auch so. Wir haben eine Flut von Mails bekommen, die sich dagegen gewehrt haben. Das ist jetzt ähnlich. Die Leute draußen, die sich damit beschäftigen, die überhaupt eine Ahnung haben, was da läuft, die erkennen das Problem und die erkennen auch, was auf uns zukommt. Und regen uns an, eben dagegen zu stimmen. Ich meine, das ist bei der AfD sowieso klar, dass wir dagegen stimmen werden. Aber vielleicht bewirkt es auch bei dem einen oder anderen Abgeordneten ein Umdenken. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie sich auch beschäftigen mit den Gesetzen. Ich weiß nicht, das wissen Sie vielleicht auch, aber wir werden ja täglich mit so vielen Anträgen und Gesetzen und Gesetzesentwürfen und was weiß ich nicht alles überflutet, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, alles im Detail zu kennen. Also die Abgeordneten kennen meistens nur diese Sachen, die sie aus ihrem eigenen Ausschuss kennen und mit denen sie arbeiten müssen. Es ist einfach nicht zu bewältigen. Wir sind eben keine Computer.
Damit sich öffentlicher Druck entwickelt, muss dieser Gesetzentwurf zunächst einmal bekannt sein. Tatsächlich wird das Vorhaben bislang praktisch gar nicht öffentlich diskutiert. Ist der Beschluss der WHO quasi verheimlicht worden und wird jetzt im Stillen umgesetzt?
Also das ist ja schon im Juni, vor einem Jahr, ist das ja schon beschlossen worden. Und wir haben das auch damals schon gewusst, schon sehr rechtzeitig gewusst. Wir wussten, was da auf uns zukommt, ja. Aber es ist tatsächlich, wie Sie sagen, in der Öffentlichkeit einfach noch nicht richtig angekommen. Und die Vertragsstaaten hatten dann auch tatsächlich ein Jahr Zeit, Widerspruch einzulegen gegen diesen Gesetzesentwurf. Und das haben einige Länder getan. Da war Österreich zum Beispiel dabei, USA, Russland und Italien zum Beispiel, ja. Und ich habe in meiner ersten Haushaltsrede, das war noch vor der Sommerpause, die Frau Wagen, unsere Gesundheitsministerin, ausdrücklich nochmal gebeten, sie soll Widerspruch einlegen gegen diese internationalen Gesundheitsvorschriften. Ich habe sie wirklich aufgefordert, dies zu tun. Aber natürlich hat Deutschland es nicht gemacht. Und somit sind wir dann, wenn dieser Gesetzesentwurf durchgeht, tatsächlich da verbindend festgelegt.
Frau Baum, wann soll der Bundestag das Gesetz beschließen? Also wie schnell müsste sich der Protest dagegen formieren?
Also wir haben eine Anhörung dazu. Ich glaube, das ist am 13. Oktober. Und danach wird es dann wahrscheinlich die erste Lesung geben im Bundestag. Also der Druck muss aufgebaut werden, es eilt tatsächlich. Und mal schauen, was bei der Anhörung daraus kommt. Ich hoffe, dass ich da dabei sein werde für die AfD. Denn dieses Thema, auch gerade das WHO-Thema, ist für mich ja schon lange aktuell und hochinteressant. Und wir haben ja auch in unserem Haushaltsentwurf alles gestrichen, was da die WHO unterstützt. Wir sind gegen diese Organisation und sind wirklich für nationale Lösungen. Und von daher würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn der Druck noch erhöht würde. Also es ist toll, wenn Sie darüber berichten, damit die Leute überhaupt das mal erfahren, was da im Hintergrund läuft.
Das Gesetz soll nur für den Fall einer Pandemie gelten. Aber die Debatte über sogenannte Fake News und Desinformationen läuft ja schon länger. Sehen Sie in diesem Gesetz einen generellen Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit?
Ist durchaus denkbar. Ich glaube ja auch, dass die ganze Durchsetzung der Corona-Maßnahmen schon so eine Blaupause für spätere Handlungen war und sein wird, in der Vergangenheit gewesen ist, für weitere Sanktionen und Einschüchterungen der Bevölkerung, auch wenn sie eben nicht dem folgen, was die Regierung vorgibt. Das ist leider so. Ja.
In mehreren Landtagen wurden Corona-Untersuchungsausschüsse eingerichtet, im Bundestag zumindest eine Enquete-Kommission. Könnte das Gesetz auch die Aufklärung der Corona-Politik behindern?
Also ich hoffe nicht, denn wir sind da wirklich gut vorbereitet in diese Enquete-Kommission reingegangen. Hat ja jetzt die konstituierende Sitzung stattgefunden. Wir haben ja sehr gute Fachleute dabei. Und Experten tatsächlich, den Professor Homburg, den Herrn Lausen und den Herrn Nils, Dr. Nils. Also von daher werden wir rückblickend die Corona-Situation aufarbeiten wollen auch. Aber auch da heißt es natürlich, wir können nur das tun, was man uns gestattet. Wenn wir Anträge stellen und die werden eben mit Mehrheit abgelehnt, dann war es das auch schon wieder. Ich kann nur darauf vertrauen, dass die Worte von der Frau Klöckner, die am Anfang ja gesagt hat, wir sollen gemeinsam aufarbeiten im Interesse der Bevölkerung, dass die Gehör gefunden haben. Die erste konstituierende Sitzung war dementsprechend natürlich schon hatte schon einen negativen Touch. Denn unser Vorschlag zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde ja abgelehnt. Ja, das war also der erste Affront gegen uns und eigentlich ein sehr negatives Zeichen. Ein ganz schlechter Start für die Enquete. Aber dennoch, wir lassen uns nicht beirren. Wir haben uns vorgenommen, so weit wie möglich aufzuklären. Dieser Einsetzungsbeschluss gibt es auch her im Übrigen. Und ja, wir bleiben da dran. Und wir werden sehen auch, das Problem ist eigentlich auch in diesem Fall wieder, kommt überhaupt das, was wir dort auch erarbeiten, in die Öffentlichkeit? Denn nach dieser konstituierenden Sitzung waren wirklich auch Medienvertreter reichlich da und haben dann auch Interviews, also die Vertreter konnten Interviews geben, ja. Und auch von uns haben 4 AfD-Leute haben ein kurzes Interview, ein kurzes Statement gegeben. Kein einziges ist natürlich öffentlich geworden. Das ist das Problem. Und damit wird immer wieder eigentlich nur die Meinung der Regierung bedient. Denn die wird ja wiederholt durch die anderen Abgeordneten. Und eins muss man auch sagen, das ist, glaube ich, jedem bewusst, die anderen sind kaum an einer umfassenden Aufklärung interessiert. Denn sie waren ja alle involviert. Sie haben das ja alles unterstützt und mitgetragen. Von daher sind wir wahrscheinlich auch die einzige Kraft, die da ernsthaft was aufklären möchte, was aufdecken möchte, was falsch gelaufen ist. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, ich bin immer noch also zurückhaltend optimistisch, dass wir was bewirken können. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir da auch vielleicht so viele wie mögliche Medienvertreter der neuen Medien dort hätten, die dann auch wirklich unsere Sicht der Dinge berichten können.
Frau Baum, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und die interessanten Informationen.
Sehr gerne.
Der Druck auf die radikale Antifa steigt auch in Europa. Auf Antrag des patriotischen Oppositionsführers Geert Wilders sprach sich das niederländische Parlament gestern klar für eine Einstufung der Antifa als Terrororganisation aus. Für ein tatsächliches Verbot müsste zwar erst ein entsprechendes Gesetz erarbeitet werden, die Abstimmung stellt aber eine klare Handlungsaufforderung an die niederländische Regierung dar. Auch US-Präsident Donald Trump hatte die Antifa erst kürzlich als terroristische Vereinigung bewertet. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitagabend sowie ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.